und herzlich willkommen bei Nachgefragt, eurem Lieblingspodcast vom Bundesverband Osteopathie. Euer Kompass rund um Osteopathie für Therapeuten, Neugierige und Patienten. Fachwissen, Einblicke und Impulse direkt aus der Praxis für die Praxis. Hallo liebe Nachgefragt-Hörer, heute habe ich Dr. Stefan Pecher zu Gast. Wir sprechen heute über Körper, Geist, Gold, die ganzheitliche Betreuung auf Spitzenniveau. Stefan, du bist selbst Sportler und bist seit vielen Jahren als Arzt der nordischen Kombinierer und Skispringer in vielen Wintersportorten weltweit unterwegs. Zuletzt warst du 2022 in Peking als Olympiasportarzt. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und uns mitnimmst hinter die Kulissen des Wintersportzirkus. Stell dich unseren Hörern bitte kurz vor.
Ja, hallo. Hallo, Theresa. Ja, erstmal freue ich mich sehr, zu diesem Thema was sagen zu dürfen. Die ganzheitliche Medizin nimmt immer mehr Raum ein, gerade was die Sportmedizin angeht, die Prävention angeht, aber auch die Behandlungen angeht. Ja, kurz zu meiner Person, ich bin ja noch Sportler, hast du gerade gesagt. Naja, ich habe jetzt schon ein gewisses fortgeschrittenes Alter. Also ich treibe schon noch Sport, es macht mir auch noch riesig Spaß, Radfahren und Skilanglauf und so weiter. Aber früher war ich mal Skilangläufer und jetzt darf ich seit über 25 Jahren im Deutschen Skiverband mitarbeiten, als jetzt inzwischen verantwortlicher Teamarzt. Durfte dort mehr als 100 Weltcup-Veranstaltungen betreuen, ganz viele Weltmeisterschaften und auch 5 Olympische Spiele, wie du ja gerade schon angesprochen hast. Zuletzt in Peking, die wenig emotionalsten Spiele, die ich bisher erlebt habe. Aber das haben wir auch geschafft.
Dankeschön. Zu Beginn habe ich mal eine allgemeine Frage an dich zu deiner ärztlichen Tätigkeit bei Olympia. Wie kam es dazu, dass du Teil des medizinischen Teams bei den Olympischen Spielen geworden bist?
Naja, das war zum einen ein bisschen auf Zufälle aufgebaut, aber hat sich so langsam so entwickelt. Also wie ich ja gerade erzählt habe, ich war auch so ein bisschen Skilangläufer und ich habe dann so mit 22 so gemerkt, naja, für die ganz große internationale Karriere reicht es halt nicht und habe dann Medizin studiert und dann 1999, da war ich dann schon an der Unfallklinik in Murnau tätig als Chirurg, bin ich mit ein paar Freunden zur Weltmeisterschaft in der Ramsau gefahren und da stand ich dann an der Strecke und habe so einige frühere Weggefährten vom Deutschen Skiverband getroffen und unter anderem auch Georg Zipfel, der war damals der Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes und der hat mich eben gefragt, du Stefan, machst jetzt endlich irgendwas Gutes, bist jetzt endlich mal mit dem Studium fertig und hat mich eben gefragt, was ich jetzt mache. Dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite an der Unfallklinik in Murnau. Dann hat er gesagt, ja, aber da wäre doch mal so eine richtig gute Tätigkeit, eine wichtige Tätigkeit beim Deutschen Skiverband für dich drin. Dann hat er gesagt, oh, das ehrt mich aber jetzt und hat mich auch gefreut. Aber dann kurz drauf hat mich dann Horst Hüttl angerufen, damals Trainer beim Deutschen Skiverband für die nordische Kombination, und hat mich gefragt, ob ich bei der Trainerkommissionssitzung mal einen Vortrag halten könnte, zum Beispiel über Training mit Kindern und die neuesten Erkenntnisse, die es dahin gibt. Und das habe ich dann mit Freude getan. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich da einen Vortrag gehalten habe und so bin ich langsam in das Juniorenteam, in das Jugendteam reingewachsen, habe dort die Juniorenweltmeisterschaften betreuen dürfen und halt B-Weltcups und so weiter. Ja, und dann eines Tages bin ich mit dem Auto unterwegs, fahre nach Regensburg, weiß ich ganz genau noch die Geschichte, weil es für mich so prägend war, bin ich mit dem Auto unterwegs und dann kriege ich einen Anruf, unbekannte Nummer, ich bin rangegangen und dann ist Hermann Weinbuch am Telefon. Hermann Weinbuch, Weltmeister, Olympiasieger, Trainer beim Deutschen Skiverband, hauptamtlicher Trainer beim Deutschen Skiverband und fragt mich, du Stefan, gleich mit du natürlich, und sagt zu mir, würdest du vielleicht auch mal ein Weltcup-Team betreuen wollen und uns zum nächsten Weltcup mit begleiten? Puh, habe ich gesagt, ja, also Herr Weinbuch, sehr gerne, das freut mich natürlich sehr. Bin dann am nächsten Parkplatz stehen geblieben, habe erstmal meine Freude rausgeschrien und bin dann zum nächsten Weltcup gefahren und es war eine ganz tolle Geschichte. Ich habe mich dann sofort mit Hermann Weinbuch angefreundet. Wir haben irgendwie einen Draht zueinander gefunden. Ja, und so ist es gewachsen. So bin ich dann ins Weltcup-Team eben gekommen. Damals waren wir noch sehr unerfolgreich. Also so eine Top-30-Platzierung haben wir schon mit dem Bierchen angestoßen am Abend. Und es ist dann so langsam gewachsen und so hat sich das halt ergeben, dass ich dann auch Olympia und Weltmeisterschaften betreuen durfte.
Das ist eine spannende Geschichte, Wahnsinn. Jetzt ist es ja schon eine sehr intensive Zeit und eine aufregende Zeit bei den Olympischen Spielen. Welche Aufgaben und Verantwortungen hattest du während dieser Spiele?
Ja, also es ist ja immer so, wenn meine Freunde, wenn ich heimkomme von den Olympischen Spielen, dann heißt es immer, hast du 3 Wochen Urlaub gehabt? Nee. Also Olympische Spiele ist Stress, ist wirklich Stress für uns, ist natürlich auch viele schöne Erlebnisse, aber es heißt schon sehr, sehr früh aufstehen und es ist sehr, sehr viel zu tun. Es sind ja nicht nur Sitzungen mit anderen Ärzten oder mit der FIS oder mit dem Nationalen und Internationalen Olympischen Komitee, es sind ja auch viele Athletinnen und Athleten, die täglich mehrfach zu uns kommen. Und natürlich Behandlung brauchen, Prävention brauchen, Gespräche mit Trainern. Wie schaut die Trainingsanalyse aus? Wie siehst du die Form der Athletin, des Athleten? Dürfen wir den in der Staffel aufstellen? Und auch diese ganzen Dinge, dann die Ernährung außenrum, die Unterbringung, das sind alles ganz, ganz wichtige Themen, die besprochen werden. Also da geht es nicht nur um die reine Medizin, Behandlung der Athletinnen und Athleten, sondern auch die Athletinnen und Athleten gesund dorthin zu bringen und das Umfeld auch so zu organisieren, dass sie sich dort wohlfühlen. Und auch zum Beispiel das Jetlag-Problem ist ein Riesenthema. Die Olympischen Spiele waren ja zuletzt zweimal in Asien und die Zeitverschiebung ist ein wichtiges Thema und da haben wir viel zu organisieren, dass die Athletinnen und Athleten einfach zum Zeitpunkt ihres Wettkampfs topfit sind und das ist auch ärztliche Aufgabe, absolut auch ärztliche Aufgabe.
Okay, und wie sieht so ein typischer Tag in dem olympischen Dorf aus? Wie stellen wir uns das vor?
Also, es ist witzig. Also, wir haben da wirklich ganz, ganz viele Kontakte zu vielen Athletinnen und Athleten. Zum Beispiel kann ich erzählen, auch zu vielen internationalen Athletinnen und Athleten. Man denkt ja immer zum Beispiel, wir Österreicher, Skisprung, nordische Kombination, Skilanglauf mit den Deutschen, da gibt es immer ganz viel Stress und wir mögen uns dann am Abend gar nicht. Na, ganz im Gegenteil. Also, wir haben auch schon ganz witzige Geschichten dann auch im Olympischen Dorf erlebt. Und zum Beispiel auch Freundschaften, die sich entwickelt haben, meinerseits zum Beispiel mit Alexander Kilde, das ist ja der norwegische Skifahrer, den es gab, das hat sich so schon ergeben. Aber so ein olympischer Tag sieht für uns natürlich auch schon nicht immer wie Erholung, wie Spaß aus. Also zum Beispiel Olympische Spiele in Pyeongchang und Peking haben wir so gelöst, dass die Athletinnen und Athleten, die Nacht quasi zum Tag gemacht haben, aufgrund der Jetlag-Problematik, haben die Athletinnen und Athleten immer so gemacht, dass sie bis nachts um 2, 3 aufgeblieben sind. Und dann am nächsten Tag lange geschlafen haben, um dann am Nachmittag bei den Wettkämpfen quasi den Vormittag zu suggerieren und dann die besten Leistungen abzubringen. Und es war für die Athletinnen und Athleten echt gut. Wir haben da gute Erfolge mit diesem System erlebt. Aber für mich als Sportmediziner war es trotzdem so. Früh um 8:30 war halt nun mal Sitzung der FIS oder des internationalen der Kommission der Ärzte. Das heißt, ich habe da wenig Schlaf erwischt bei den letzten Olympischen Spielen und habe da schon auch viel zu tun gehabt. Aber insgesamt sind da so viele Eindrücke, die kommen, das ist eigentlich schon immer sehr interessant.
Das klingt nach viel Organisation und Zusammenhalt. Jetzt interessiert uns natürlich noch, wie ist denn die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team? Also mit welchen Berufsgruppen arbeitest du während der Betreuung der Sportler eng zusammen?
Also da gehört natürlich der Bundestrainer und die Co-Trainer dazu. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Mit denen muss ich sehr eng zusammenarbeiten das ganze Jahr. Da geht es wirklich auch um viele Besprechungen, die wir haben. Wer darf wie und sollte wann was trainieren, um eben zum Zeitpunkt X topfit zu sein. Dann auch natürlich die Geschichten, ist er krank, ist er nicht krank oder hat sie einen Schnupfen, darf sie starten und so weiter. Da sind wir ganz, ganz eng in Kontakt und tauschen uns täglich natürlich andauernd aus. Aber auch, und jetzt kommt's, die Physiotherapie und die Sportmedizin, die sind komplett verzahnt in der Sportmedizin. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sind ein Team, da gibt es nicht den Chef, da gibt es nicht den Sportmediziner, der zu dem Physiotherapeuten sagt, mach mal das und das. Nein, wir besprechen uns täglich mehrfach. Und das Interessante ist auch jetzt an der Schanze, der Physio und der Doc stehen immer zusammen an der Schanze. Und da wird auch jeder einzelne Athlet oft besprochen und was wir tun können und was zu verbessern ist. Also die interdisziplinären Geschichten sind ganz, ganz wichtig. Für mich ist auch ganz wichtig, interdisziplinär mit den Skitechnikern zusammenarbeiten. Denn wenn die Wettkämpfe vorbei sind, dann mache ich zum Stressabbau selber ein bisschen Skilanglauf und da brauche ich schnelle Ski. Also mit den Technikern muss ich mich auch gut stellen. Nein, also die müssen auch gesund sein. Aber die wichtigste Zusammenarbeit ist mit den Bundestrainern und auch mit dem gesamten Physiotherapie-Staff. Mit all diesen sind wir eng in Kontakt den ganzen Tag.
Okay, und wie funktioniert da die Kommunikation oder beziehungsweise die Koordination innerhalb dieses medizinischen und therapeutischen Teams? Also wie stelle ich mir das vor? Wann finden die Behandlungen statt, die Besprechungen? Dann haben Sie ja wahrscheinlich noch Training, die Wettkampfvorbereitung, die Skitests. Also wie ist da die Koordination des Ganzen?
Also natürlich gibt es fest angesetzte Sitzungen, wo man sich einfach trifft. Einmal am Tag treffen sich alle Ärzte im Olympischen Dorf, in der Klinik quasi heißt das, also dort, wo alle Medikamente sind. Und wir sind ja auch kein großes Team, was die Mediziner angeht. Das sind vielleicht 5, 6, 7 Ärztinnen und Ärzte dabei, die das Olympiateam betreuen. Zu viel ist ja auch wieder nicht gut. Und da treffen wir uns. Und da sind die Physiotherapeutinnen und Therapeuten auch dabei. Und dann gibt es eine tägliche Besprechung. Aber dann gibt es täglich WhatsApp, Telefonate. Du, Doc, ich habe gesehen, der hat das und das. Kannst du den nicht mal anschauen? Kannst du nicht mal rüberschauen zu dem oder zu der Athletin? Also wir sind da täglich die ganze Zeit im Austausch. Also das ist nicht nur, dass wir einen bestimmten Zeitpunkt uns treffen, sondern wir sind da interdisziplinär die ganze Zeit am Diskutieren, am Feilschen, am Verbesserungen herbeiführen.
Danke. Jetzt, was uns natürlich wahnsinnig brennend interessiert, hast du im Sport oder du hast sicher schon im Sport Begegnungen mit der Osteopathie gemacht? Welche Rolle spielt die Osteopathie in der Betreuung von Sportlern aus deiner Sicht?
Ja, eine ganz extrem wichtige. Also die Krankengymnastik ist ein Teil. Die Krankengymnastik versucht, eine Sportlerin, einen Sportler wieder gesund zu machen oder ja, Verletzungen schnellstmöglich den Return to Sports wieder zu erreichen in Zusammenarbeit mit der Sportmedizin. Aber die Osteopathie hat den Riesenvorteil, dass sie als gesamtfunktionelle Einheit das Ganze sieht, dass wir da auch präventiv arbeiten können, dass wir vor allem nicht nur das Gelenk- und Knochensystem sehen, sondern auch Organe, das Nervensystem sehen, dass wir ein ganzheitliches Konzept entwickeln. Ich sage da immer einen Satz, der natürlich grammatikalisch völlig falsch ist. Körper, Geist und Seele ist eins und der Mensch ist ein Ganzes. So sage ich das immer und das ist auch so. Der Mensch ist wirklich ein Ganzes. Wenn ich einfach genervt bin, wenn ich ein Problem habe im Nervensystem, dann kann ich die Leistung nicht abrufen. Dann habe ich keine Prävention, dann verletze ich mich auch eher. Dann bin ich gespannt, dann habe ich Nackenverspannungen. Und die Osteopathie hat da wirklich tolle Ansätze, um die Dysbalancen wie Asymmetrien und Faszienverspannungen zu lösen und ist ein ganz wichtiger Faktor in der Sportmedizin geworden. Nicht nur die Prävention, sondern vor allem auch die Leistungsoptimierung. Und für mich ist es als Sportmediziner immer wichtiger geworden, ganzheitlich alles zu sehen. Krankengymnastik, Osteopathie, aber auch Ernährung. Und da hat die Osteopathie auch so ein bisschen einen Einfluss auf die Organe. Und da sind wir ganz wichtig dabei, dass wir noch interdisziplinärer werden und die Osteopathie noch viel wichtiger einbauen ins Thema Sportmedizin, gerade im Spitzensport.
Danke. Wie ist denn deine persönliche Haltung zur osteopathischen Behandlung? Hast du schon mal dich osteopathisch behandeln lassen, auch jetzt als Sportler?
Naja, ich kann ja mal verraten, ich bin mal so ein bisschen zu schnell Rad gefahren und eine Frau hat dann auch so nicht gedacht, sie muss ganz schnell abbiegen. Und der habe ich dann mal die Motorhaube zerstört mit meinem Fahrrad und habe mir dann leider die Hüfte ein bisschen lädiert und habe da so ein bisschen eine Arthrose. Irgendwann wird da eine Tap notwendig sein, aber inzwischen geht einiges. Da mache ich schon osteopathische Behandlungen, was mir einfach gut tut, verdammt nochmal. Und das ist halt nun mal so. Ich muss nicht immer alles wissen als Sportmediziner. Es gibt auch nicht nur Leitlinien oder nicht evidenzbasierte Studien. Erfahrungen sind extrem wichtig. Und da habe ich nun auch in meiner Praxis seit über 20 Jahren oder über 30 Jahren als Mediziner tätig, auch Erfahrungen gesammelt. Auch Erfahrungen zum Beispiel mit meiner Enkelin. Also ich habe ja 4 Enkel inzwischen. Und die Enkelin, die hat nach der Geburt so einen Schiefhals gehabt, so eine Fehlstellung im Bereich der Halswirbelsäule. Ich als Sportmediziner war da so ein bisschen raus und als Chirurg und Allgemeinmediziner. Und die ist dann zweimal zur Osteopathin gegangen und ups, das Ganze war weg. Der Opa trägt sie im Arm, sieht, dass da gar nichts mehr ist, staunt über die tolle Behandlungen, die in der Osteopathie funktionieren und geklappt haben. Und da kann man ja nun wirklich nicht sagen, bei einem 6 Wochen alten Kind, dass da ja nur der Glaube zählt. Nein, es hat einfach wirklich funktioniert. Und da haben wir ganz viele Berührungspunkte, auch in der Praxis. Das ist ein wichtiges Thema. Sehr häufig sind wir mit der Osteopathie in Kontakt und das funktioniert einfach. Und wir kriegen das Feedback von den Athletinnen und Athleten, aber auch vom normalen Patienten, dass Osteopathie sehr gut funktioniert. Und nochmal, ganz wichtig ist mir, nach vielen, vielen Jahren Erfahrung, evidenzbasierte Studien wichtig. Ganz logisch. Das müssen wir uns einhalten, da müssen wir natürlich dranbleiben. Aber die Erfahrung, die ist extrem wichtig und die kann ich in der Osteopathie sehr gut mit einbringen.
Ja, das stimmt. Gibt es dann konkrete Fälle, bei denen du beobachtet hast, dass eine osteopathische Behandlung bedeutsam zur Regeneration und auch eben zur Leistungsfähigkeit beigetragen haben?
Ja, absolut. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich 100 aufzählen. Wenn ich jetzt mal nachdenke, ja, ein ganz konkretes Beispiel. Eine hervorragende nordisch Kombiniererin, sehr gute Skispringerin dabei, hatte ein Patellaspitzensyndrom. Also ein Thema, was sie an der Schanze immer beeinflusst hat. Vor allem immer haben die Trainer gesagt, jetzt mach halt endlich den Telemark, spring halt sauber auf, du kriegst mehr Punkte, du hast einfach ganz andere Platzierung nach dem Springen, wenn du einfach den Telemark springst. Aber es ging nicht. Sie hat einfach Schmerzen gehabt, Patellaspitzensyndrom. Und was haben wir Mediziner gemacht? Laufbandanalyse. Wir haben auch was hingespritzt, wir haben alles Mögliche versucht, keine Chance, es ist nicht wirklich besser geworden. Und dann geht sie zur Osteopathie und was passiert? Verdammt für uns als Sportmediziner und Chirurgen, sie hat kein Patellaspitzensyndrom mehr, die Beschwerden sind komplett weg. Es war einfach wieder mal ein ganzheitliches Problem. Es hat top funktioniert, sie springt hervorragend, setzt den Telemark. Trainer sind zufrieden, Sportmedizin ist zufrieden und viel wichtiger, die Athletin ist zufrieden. Also es gibt viele, viele Beispiele, dass die Osteopathie ein ganz wichtiger Faktor in der Sportmedizin, in der normalen, in Anführungszeichen, Medizin ist. Ja, da kann ich ganz viele Beispiele nennen.
Und das ist das Magische daran, dass wir alle zusammenarbeiten können und dann eben ein Ziel erreichen. Jetzt komme ich zu deiner persönlichen Einschätzung. Hat sich die Sichtweise auf die alternative oder komplementäre Therapie während deiner Zeit im Spitzensport verändert?
Ja, definitiv. Es hat sich viel verändert. Also, wenn ich persönlich von mir sprechen darf, ich habe meine chirurgische Ausbildung an der BG-Unfallklinik in Murnau gemacht. Da war ja einfach so, dass die Polytraumen kamen, dass schwer Sportverletzte kamen und dass da natürlich im Vordergrund immer stand, schnell operieren, schnell wieder fit kriegen im Sinne von operativen Maßnahmen. Aber damals hatte ich einen Chef, den Professor Dr. Büren, damals Chef der Deutschen Gesellschaft Unfallchirurgie, ein absolut unbeschreiblich genialer Operateur, toller Mensch auch. Und der hat damals Patientinnen und Patienten schon Traumel gegeben, ein Arnika-Präparat. Habe ich mir damals gedacht, was macht denn der? Ich als reiner Schulmediziner, gerade von der Uni kommend, sehr verwundert, dass da, an der Uni lernt man halt nun mal eigentlich nur Schulmedizin, was macht denn der für Dinge? Und er hat immer wieder auch gesagt, naja, gerade auf Intensivstationen, wenn Verletzte da lagen und relativ übergewichtig waren, ah, da wird schwierig, der wird viele Infekte kriegen, Lungenentzündungen kriegen, weil so wie der ausschaut, hat er sich sicherlich nicht gut ernährt und nicht so sehr auf den Körper geachtet. Und er hatte sehr, sehr häufig recht. Und da habe ich so langsam gelernt, wie wichtig es ist, den Menschen als Ganzes zu sehen, die Ernährung, die Komplementärmedizin, die Naturheilmedizin, aber auch die Osteopathie, die Krankengymnastik mit einzubeziehen. Und im Spitzensport wird das immer mehr. Ich habe auch letztens Kontakt gehabt mit Andrew Lichtenthal, das ist der Teamarzt bei der Deutschen Leichtathletik, ist ein Freund von mir, mit dem ich mich letztens in Frankfurt auch wieder mal getroffen habe. Auch da nimmt es immer mehr Raum ein, wie wichtig das ist, dass wir ganzheitlich betreuen. Ernährung, Osteopathie, Sportmedizin, das ist eine Verzahnung. Und das nimmt immer mehr Raum ein und wird auch immer mehr Raum einnehmen in den nächsten Jahren. Die Sportlerinnen und Sportler verlangen es, die sind auch immer aufgeklärter, das ist auch gut so. Aber ganz wichtig ist, dass wir auch für diese Dinge offen sind.
Und welche Rolle könnte die Osteopathie deiner Meinung nach in der Zukunft mit dem olympischen Kontext einnehmen?
Ja, eine immer wichtigere. Wir hatten letzte Sitzung in Frankfurt eben, da habe ich mich eben mit Andrew getroffen und da haben wir das auch so besprochen, dass wir eigentlich im Deutschen Olympischen Sportbund uns darauf einigen sollten, dass eigentlich mindestens eine oder zwei Osteopathinnen und Osteopathen dabei sein sollten. Denn auch die reinen Physiotherapeuten sind manchmal am Ende mit ihrem Latein und wissen nicht weiter. Und die ganzheitliche Behandlung ist ganz, ganz wichtig. Wir haben, und das so habe ich argumentiert dann bei der Sitzung, wir haben den Koch dabei. Dieser Koch versucht nach unseren Vorgaben so zu kochen, dass die Sportlerinnen und Sportler am Tag X die beste Leistung erbringen können und keine Infekte kriegen und einfach auch Gelenkbeschwerden da auch vorgebeugt werden. Aber verdammt nochmal, wir haben Physios dabei, auch tolle Geschichte, aber wir haben eigentlich keine Osteopathinnen oder Osteopathen dabei. Und so haben wir das schon mal aufgezogen und haben da schon mal drüber gesprochen. Das wird mehr Raum einnehmen und ich denke, das wird auch so funktionieren.
Ja, das wäre schön. Das wäre sehr schön, wenn man dann auch einen Osteopathen oder eine Osteopathin am Streckenrand erkennt. Jetzt habe ich noch eine Bonusfrage. Lieber Stefan, gab es einen besonderen Moment bei den Winterspielen, ganz egal ob Peking oder schon länger her, der dir in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also nach den Olympischen Spielen oder bei den Olympischen Spielen gibt es da ganz, ganz viele Momente. Also das ist immer, da gibt es ganz, ganz tolle, ganz viele Momente. Meistens sehr emotional ja auch immer, weil es ist ja immer ganz was Besonderes. Was mir einfällt, jetzt lass mich überlegen. Also eine Geschichte, die, ja richtig, 2006 Olympische Spiele in Turin. Wir kamen dort an und waren völlige Underdogs. Es war so, dass wir zwar einen Weltmeister dabei haben, der ein bisschen zufällig, muss man sagen, im Jahr vorher Weltmeister geworden ist, mit ein bisschen Glück auch an der Schanze, was Windbedingungen und so weiter anging. Und dann gerade dieser Athlet hat sich leider erkrankt und konnte bei den Olympischen Spielen erst beim ersten Wettkampf gar nicht starten, ging nicht. Ja, und dann hatte ich einen Sportler dabei, der war der Ersatzmann und der war verletzt. Der hatte einfach eine Verletzung am Kniegelenk und das konnte man dann trotzdem einigermaßen regeln. Und es gab ein Stillschweigen zwischen dem Athleten und mir. Keiner darf was erfahren, denn es war so ein bisschen eine gefährliche Verletzung, aber er sollte springen. Und ich war super nervös an der Schanze, wenn er denn springt. Und was macht er? Erster Durchgang, ein Mordsprung. Ein Riesending setzt er da raus und führt nach dem ersten Durchgang. Zweiter Durchgang. Springt, der Schor springt und macht wieder so einen Satz und führt nach dem Springen. Aber wir wussten, er ist ein relativ schlechter Läufer. Er wird keine Chance haben, da eine Medaille zu holen. Top-10-Platzierung, unser großes Ziel, was wir hatten vor den Olympischen Spielen, einen Athleten unter den ersten 10 zu bringen. Das könnte, wenn viel Glück dabei ist, funktionieren. Und wir stehen an der Strecke und der Schorsch läuft. Hat so einen kleinen Vorsprung von 30, 40 Sekunden, was ja doch relativ viel ist. Und dieser Vorsprung schmilzt immer mehr. Wir sind relativ entspannt, weil wir merken, Top-10 funktioniert. Und dann wird er eingeholt von einem Dreierteam, so 2, 3 Kilometer vom Ziel. Und wir wussten, jetzt fällt er zurück, wird dann Fünfter, Sechster, Siebter, auch eine tolle Platzierung. Und was passiert? Ein Kilometer vor dem Ziel, steilster Anstieg, Schorschetti geht nach rechts raus und setzt einen Sprint an, von dem er heute noch, wenn wir zusammen eine Skitour machen, erzählt, er weiß überhaupt nicht, wo er die Kraft hergenommen hat. Macht einen Vorsprung von 30, 40 Metern auf die anderen Athleten, kommt als Erster ins Ziel, völlig erschöpft. Und wir stehen da an der Schanze, Hermann Weinbuch und ich, an der Strecke. Und sind völlig erstaunt, wir sind Olympiasieger. Das kann doch gar nicht sein. Also es war eine unbeschreibliche Aktion, emotional auch extrem wichtig. Also das hat das ganze Team so zusammengeschweißt. Auf dieser Basis, dieser olympischen Goldmedaille hat dann über 20 Jahre hinweg alles geklappt. Wir haben immer wieder dieses zitiert, auch wenn überhaupt keine Chance da ist. Der Schorsch hat Gold gemacht damals. Und Schorsch Hettig hat da den tollen Satz geprägt, damals gleich im Interview, als er unten gestanden war und sich entweder derrappelt hat, wie man so sagt, und endlich reden konnte, hat ihn ein Reporter gefragt, wie ist es als Olympiasieger? Hat er gesagt, ja, ich dachte, Olympiasieger gibt es nur im Fernsehen, jetzt bin ich selber. Also das war eine Riesengeschichte damals, emotional sehr, sehr wichtig fürs gesamte Team und hat uns geprägt eigentlich die ganzen Jahre.
Das klingt nach einem wahnsinnigen Erlebnis, das, obwohl es jetzt 2006 schon länger her ist, ist es immer noch, als wäre man live dabei, wenn du das so erzählst. Wir sind am Ende unserer spannenden Folge angekommen. Ein herzliches Dankeschön an dich, lieber Stefan, für die offenen Worte, für deine persönlichen Einblicke und auch den Blick hinter die Kulissen der Olympischen Spiele aus ärztlicher Perspektive. Es war wahnsinnig spannend zu hören, wie viel medizinische Verantwortung, Professionalität, Herzblut und natürlich auch, wie viel Stellenwert jetzt die Osteopathie mittlerweile in der Sportmedizin, wie wichtig sie geworden ist. Und jetzt stehen ja schon bald die nächsten Olympischen Winterspiele vor der Türe. Wirst du dabei sein, Stefan? Es ist ja fast vor der Haustüre eigentlich.
Ich werde kurz schon dabei sein. Ja, ich bin ja jetzt nicht mehr so an der Frau oder am Mann arbeiten. Ich bin ja nur noch in Anführungszeichen der verantwortliche Teamarzt. Ich fahre ein bisschen mit einem weinenden Auge hin, weil es natürlich für mich immer schon sehr emotional und sehr interessant auch war. Aber ich freue mich natürlich, mein Sohn hat es ja in der nordischen Kombination übernommen. Dem bin ich natürlich sehr dankbar, dass das so ist und bin natürlich mit Rat und Tat insgesamt für den Deutschen Skiverband dabei. Bisschen weinendes Auge habe ich noch, weil mein Schwiegersohn, Skicross-Vize-Weltmeister, sich leider vor ein paar Wochen das Kreuzband gerissen hat. Mitfavorit bei den Olympischen Spielen im Skicross ist, da wäre ich schon ganz gerne auch dabei gewesen, ihm zuzuschauen. Aber jetzt fahre ich mit dem Enkel hin und schaue mir das Ganze an und freue mich auch dabei zu sein. Und ich glaube, das werden endlich wieder richtig emotionale Spiele. Ich werde auch als Zuschauer oder als so ein Halbfunktionär an der Strecke stehen, natürlich mitfiebern und den deutschen Athletinnen und Athleten unbeschreiblich die Daumen drücken und mich freuen auf tolle Spiele.
Wir freuen uns auch sehr drauf und sind gespannt, was uns erwartet in Mailand. Vielen Dank. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn gerne mit Freunden. Bis bald, bleibt gesund und neugierig. Tschüss vom BVB.